Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Ja, hallo, mein Name ist Ulrich Seidel, ich bin der Psychodoc und ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind bei meinem Podcast und sich für psychiatrische Themen interessieren. Heute geht es um ein Thema, das eine große Bedeutung hat und auch immer wieder in der Öffentlichkeit besprochen wird, gerade in jüngerer Zeit. Das Thema ist Abhängigkeit und Sucht. Natürlich ist auch immer die Frage, wann bin ich denn abhängig, wann bin ich süchtig? Und welche Substanzen machen abhängig? Gibt es überhaupt sowas wie die Einstiegsdroge? Und ich möchte ein bisschen was darüber erzählen. Was macht denn Abhängigkeit? Was macht Sucht aus? Wie entsteht das? Was für Auswirkungen kann es denn haben? Zunächst mal, ich denke, das ist den meisten klar. Es gibt das, was man stoffgebundene Süchte nennt und nicht stoffgebundene Süchte. Das heißt, bei den stoffgebundenen Süchten geht es um bestimmte Substanzen, die konsumiert werden. Und bei den nicht stoffgebundenen Süchten sind es Verhaltensweisen, also sowas wie Spielsucht oder Online-Sucht, Internetsucht. Und die Kriterien, wann man von einer Sucht spricht, sind aber ganz ähnlich. Also zunächst mal ist es natürlich klar, wenn jemand süchtig nach etwas ist, dann hat er ein ganz, ganz starkes Verlangen danach, zum Beispiel etwas Bestimmtes zu sich zu nehmen, in bestimmte Zustände zu geraten, bestimmte Dinge zu erleben. Dazu kommt der Kontrollverlust. Das heißt also, es wird fortgeführt und man kann es eigentlich nicht mehr steuern. Man kann sich nicht mehr dafür entscheiden, jetzt bewusst zu beginnen, zum Beispiel bestimmte Dinge zu sich zu nehmen. Der Alkoholiker kann nicht mehr entscheiden, jetzt fange ich an zu trinken, jetzt höre ich auf, sondern es geht immer mehr so, dass es sich selbstständig macht und dass jemand dann da das nicht mehr wirklich frei steuern kann. Dazu kommt dann, dass das Ganze immer mehr Raum im Leben einnimmt und auch negative Konsequenzen dann hat. Das heißt, jemand, der süchtig nach etwas ist, der nimmt in Kauf, dass zum Beispiel soziale Beziehungen leiden, dass die Gesundheit leidet, dass man vielleicht auch finanzielle Nachteile hat. All das führt nicht dazu, dass das Verhalten aufgegeben wird, sondern es wird fortgeführt. Und das Ganze hat eine riesige Bedeutung im Leben. Bei den stoffgebundenen Süchten kann natürlich auch noch ein Faktor sein, dass es, wenn man aufhört zu konsumieren, eine Entzugssymptomatik gibt. Da sollte man vielleicht noch wissen, bei einer ganz bedeutenden Sucht, nämlich der Alkoholsucht, das ist eine schwere Abhängigkeit, die entstehen kann und auch eine schwere körperliche Abhängigkeit. Das bedeutet, dass jemand, der lange Zeit, Jahre oder vielleicht Jahrzehnte Alkohol konsumiert hat, nicht plötzlich aufhören sollte zu trinken. Wenn er das tut, dann kann es passieren, dass es ganz schwere körperliche und seelische Entzugserscheinungen gibt, die sogar lebensbedrohlich werden können. Jemand, der im Alkoholentzug ist, kann zum Beispiel nicht nur desorientiert sein, sondern auch Wahrnehmungsstörungen haben, die berühmten weißen Mäuse, die man dann laufen sieht. Oder es kann sein, dass jemand auch körperlich so starke Symptome hat, dass es wirklich gefährlich wird, dass das Herz sehr schnell schlägt, aus dem Takt gerät und dann ist auch eine medizinische Behandlung dringend erforderlich, beziehungsweise ein Alkoholentzug sollte eigentlich nicht ohne medizinische Aufsicht erfolgen. Das Gleiche gilt auch für bestimmte Medikamente, von denen man abhängig werden kann, insbesondere die sogenannten Benzodiazepine. Aber das ist ein anderes Thema, zu dem wir auch noch kommen werden. Jetzt wieder zurück zur Frage Sucht. Ja, wer wird denn süchtig? Warum wird man überhaupt süchtig? Was muss passieren, dass ein Mensch in einer Abhängigkeit landet? Und die Frage ist auch, die damit im Zusammenhang steht, gibt es bestimmte Stoffe, die per se süchtig machen? Gibt es auch die Einstiegsdroge? Es ist ganz wichtig zu wissen, dass es natürlich bestimmte Substanzen gibt, die per se ein höheres Risiko haben, dass man sich daran gewöhnt oder dass man vielleicht abhängig wirkt. Und bedeutsam ist natürlich, wie stark eine Substanz wirkt. Das heißt also, es gibt Substanzen, die eine so durchschlagende Wirkung haben, dass es ganz schwer ist, wenn man es mal erlebt hat, da künftig zu widerstehen. Also so ein Musterbeispiel ist Heroin. Heroin hat ja deshalb so eine starke Gefahr der Abhängigkeit, weil die Wirkung halt so durchschlagend ist. Das heißt also, jemand, der Heroin nimmt, hat damit erstmal ein umfassendes Glücksgefühl, fühlt sich wohlig, fühlt sich warm, hat Empfindungen, die ohne Droge niemals so zu erreichen gewesen wären. Und es ist klar, wenn das wieder nachlässt, ist verständlicherweise der Wunsch da, das wieder zu erleben. Und ich sag mal so, man braucht schon viel Charakterstärke, um dann zu sagen, nein, einmal erleben reicht mir. Ich kenne durchaus Menschen, die haben Heroin einmal probiert und wussten aber um die Gefährlichkeit und haben es dann nicht mehr gemacht. Und es ist ebenso klar, dass dazu sehr, sehr viel gehört. Und das soll jetzt eben auch keinesfalls die Aufforderung sein, es zu probieren, sondern man muss sich dieser riesigen Gefahr bewusst sein. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass die Abhängigkeit dadurch entsteht, dass solche Substanzen einfach eine solche durchschlagende Wirkung haben. Wenn wir jetzt von Substanzen mal sprechen, die nicht ganz so eine durchschlagende Wirkung haben, ein großes Thema ist ja immer natürlich Alkohol, mit am verbreitetsten als Suchtstoff bei uns in der Gesellschaft, zusammen übrigens mit Nikotin und Koffein, die häufigsten Genussstoffe, die genommen werden. Oder zum Beispiel das Cannabis natürlich. Alkohol und Cannabis haben jetzt nicht diese ganz so durchschlagende Wirkung, aber natürlich auch eine Wirkung auf die Seele. Und das ist ein weiterer Faktor, der zur Abhängigkeit führen kann, wenn die Wirkung eine bestimmte Bedeutung bekommt. Das heißt also, wenn ich nicht mehr konsumiere um des Konsums willen, sondern wenn es eine bestimmte Funktion erfüllen soll, zum Beispiel, wenn ich mich damit beruhigen will oder wenn ich mich damit bewusst stimulieren will, dann ist schon mal die Gefahr da, dass ich mich mehr und mehr daran gewöhne und dass ich vielleicht auch am Ende in einer Abhängigkeit lande. Was auch zur Abhängigkeit führen kann, große Überraschung, je mehr und je öfter ich konsumiere, desto mehr gewöhne ich mich natürlich dran. Das heißt also, wenn ich immer mehr zum Beispiel Cannabis konsumiere, dann ist die Gefahr da, dass ich irgendwann danach süchtig bin, dass ich gar nicht mehr ohne kann. Gleiches gilt für alle anderen Substanzen. Also die Menge macht's in dem Fall. Und es kommen natürlich noch weitere Faktoren dazu. Besonders gefährdet dafür, eine Abhängigkeit zu entwickeln, sind Menschen, die psychisch labil sind, die zum Beispiel traumatisiert sind oder die nicht fest in sich ruhen, die zum Beispiel auch psychisch vorerkrankt sind. Es gibt ganz, ganz viele Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wir hatten ja schon an anderer Stelle in anderen Podcasts das Thema Psychose, Schizophrenien, Depression, bipolare Störungen. Menschen, die wirklich eine schwere Krankheit haben, haben natürlich ein Risiko, dass sie Substanzen einsetzen, um sich damit irgendwie zu regulieren, um das Wohlbefinden zu verbessern, um Krankheitssymptome zu dämpfen. Und dann ist man natürlich in so einem Teufelskreis drin, nämlich die Krankheit verschlechtert sich möglicherweise auf Dauer. Das heißt, die Prognose, der Verlauf einer Krankheit wird ungünstiger, wenn jemand konsumiert. Und je mehr die Krankheit vielleicht chronisch wird, desto schwieriger wird es natürlich, auf die Substanzen zu verzichten. Besonders schwerwiegend ist das bei Menschen, die Traumatisierungen erlebt haben. Da ist es ganz oft so, dass eins das andere verstärkt. Das hat man insbesondere bei Menschen mit schwerster Abhängigkeit, mit Heroinabhängigkeit zum Beispiel. Ganz viele haben eine Vorgeschichte, in der sie traumatisiert worden sind. Und durch den Konsum von, sagen wir mal, harten Drogen wie Heroin kommt es dazu, dass das Trauma ein Stück weit zurückgedrängt wird, verdrängt werden kann. Aber es kann natürlich auch passieren, dass dann im Zuge des Konsums wieder neue Traumatisierungen dazukommen, beispielsweise bei Frauen, die sich prostituieren, um sich den Stoff beschaffen zu können, kann es zu einer Retraumatisierung kommen, weil es meist unter wüsten Bedingungen geschieht. Und dann ist es natürlich so, dass die Traumatisierung dadurch aufrechterhalten, verstärkt wird. Bei der Therapie hat man das Problem, wenn man dann entgiftet, dann kommt es natürlich dazu, dass das Trauma hochkommt und das ist dann schier unerträglich und dann ist der Suchtdruck umso höher. Also schwierige Kombination Sucht und Traumatisierung. Das ist also ein Risikofaktor, um eine Abhängigkeit zu bekommen, seelische Labilität, seelische Krankheit. Ein weiteres Risiko ist natürlich, wenn ich in einer Umgebung mich bewege, in der zum Beispiel viel konsumiert wird oder wenn Kinder aus Elternhäusern kommen, in denen das bereits vorgelebt wurde, wie ist das mit Suchtverhalten oder dass gelernt wird, dass man sich zum Beispiel regulieren kann, indem man bestimmte Dinge konsumiert oder wenn man sich später in einer Peergroup bewegt, die das auch macht. Wichtig ist, finde ich, dass man differenziert. Nicht nur bei Krankheiten, sondern natürlich auch, wenn es ums Thema Konsum und Sucht geht und gerade auch Suchtstoffe. Ich weiß nicht, wie Sie es erlebt haben. Bei uns in der Schule war die Drogenerziehung so, dass es einfach die Drogen gab und von denen muss man die Finger lassen. Und das wurde pauschal alles in einen Topf geworfen. Es wurde nicht differenziert. Wichtig ist, dass man weiß, natürlich gibt es verschiedene Substanzen. Und es ist natürlich auch ein Riesenunterschied, ob zum Beispiel Alkohol konsumiert wird, ob Cannabis konsumiert wird oder ob die sogenannten härteren Drogen genommen werden, Kokain, Heroin oder eben auch LSD. Aber es wirkt halt alles unterschiedlich. Man hat einerseits Substanzen, die eher euphorisierend, aufputschend wirken, Amphetamine oder Substanzen, die eher euphorisierend alleine sind, so etwas wie Kokain oder natürlich die sogenannten Halluzinogene. Halluzinogene, also LSD oder auch psychotrope Pilze, die dann auch akute Psychosen auslösen können. Jede Substanz hat so ein anderes Profil und auch andere Motivationen, warum sie dann eingesetzt wird. Wenn es jetzt darum geht, die Abhängigkeiten dann auch weiter zu behandeln, muss man unterscheiden zwischen dem, was man Entzug nennt, und dem eigentlich Schwierigen hinterher, nämlich die Entwöhnung. Entzug bedeutet, dass ich Menschen einfach das wegnehme, wonach er so sehr verlangt und wonach er giert, und dass ich zum Beispiel auch körperliche Entzugserscheinungen dann abmildere. Das ist aber immer nur so die halbe Miete. Entzug bedeutet lediglich, dass ich erstmal frei bin davon, aber die eigentliche Arbeit beginnt hinterher, nämlich lernen, sich zu regulieren oder auch Freude zu empfinden ohne die entsprechende Substanz. Und das nennt man Entwöhnung. Das läuft auch im Übrigen dann nicht mehr in psychiatrischen Kliniken typischerweise, sondern in sogenannten Reha-Kliniken. Und das ist ein wesentlich längerer Block und das ist eine riesige Aufgabe. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was das bedeutet. Ich habe mal von einem sehr bekannten Suchtmediziner gesagt bekommen, wenn man sich selber als Nichtabhängiger reinversetzen möchte, was es einem Menschen abverlangt, der süchtig ist und auf den geliebten Suchtstoff verzichten soll. Das ist so, wie wenn jemand sich vorstellt, so die 5 liebsten Dinge im Leben. Kann man jetzt auch mal vielleicht selber für sich tun. Was sind so die 5 Dinge, die ich am liebsten mache, die ich am liebsten tue, die mir am bedeutsamsten sind? Und jetzt stelle man sich vor, dass man auch nur auf 1 von diesen Dingen verzichten soll. Nie wieder. Nie wieder Schokolade. Oder nie wieder Auto fahren oder so etwas. Dinge, die man gerne tut, die einem immer irgendwie was gegeben haben. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Und das ist etwas, was ganz, ganz schwer dann zu bewerkstelligen ist. Zumal, wenn es irgendwelche Sachen sind, mit denen man tagtäglich auch noch konfrontiert ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, bei diesem Gedankenexperiment ging es noch nicht mal um Dinge, nach denen man süchtig ist. Und jemand, der wirklich eine Sucht hat, für den haben diese Suchtstoffe oder das süchtige Verhalten eine ganz elementare Bedeutung im Leben. Das ist etwas, was Halt gegeben hat, Sicherheit gegeben hat, irgendwie vertraut war. Und das soll jetzt wegfallen, dann ist das unglaublich schwer. Und es ist nicht damit getan, dass man sagt, hör auf, zum Beispiel trink keinen Alkohol mehr, sondern es ist eine Riesenaufgabe, der sich gestellt werden muss. Der Betroffene, die Betroffene haben echt was vor sich. Und müssen vor allen Dingen lernen, ja, selbst wenn sie andere Verhaltensweisen, andere Substanzen dann finden, die da an die Stelle treten können, das wird nie wieder so sein wie mit dem Suchtstoff. Da sind wir bei einem zentralen Problem auch in der Behandlung von Menschen mit Abhängigkeiten, nämlich dass ganz oft der Wunsch da ist, dass es sozusagen doch leicht gehen möge. Also ich habe es ganz oft gerade von alkoholkranken Patientinnen und Patienten gehört, dass sie mir sagen, ja, ich will nicht mehr trinken, ich will aufhören, nie wieder, aber ich halte es nicht aus ohne. Also geben Sie mir was. Geben Sie mir bitte irgendetwas, was es mir jetzt leichter macht. Und man steht dann wirklich vor dem Problem, dass man vermitteln muss, nein, es gibt nichts, was so wirkt. Und trotzdem ist aber immer wieder der Wunsch, das Verlangen da, doch etwas zu bekommen, das so ähnlich oder möglichst genauso wirkt. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt auch in der Behandlung von Menschen mit Abhängigkeit, dass das klar ist, man muss das aushalten. Es geht ganz viel, wie auch sonst in der psychiatrischen Therapie, darum auszuhalten und genau diese unangenehmen Zustände auszuhalten im Wissen, dass man es eben nicht abgestellt bekommt und dass man dieses Leiden hat und dass das höchstens dann irgendwann auch wieder abflaut. Eine weitere Problematik, wenn es um Suchterkrankungen geht, es geht auch ganz oft ums Thema der Verantwortungsübernahme. Das heißt also, wer ist denn dafür verantwortlich, dass der Betroffene konsumiert? Und nur wenn es gelingt, dass jemand die Verantwortung für sich selber trägt, kann auch die Therapie dann gelingen. Ein Beispiel, was ich auch ganz oft in der Klinik mitbekomme. Ich hatte gesagt, es ist oft natürlich so, dass Abhängigkeit und psychische Erkrankungen zusammenhängen. Das heißt, natürlich gibt es Menschen, die auf dem Boden einer Depression zum Beispiel zu viel Alkohol konsumieren und davon irgendwann vielleicht auch abhängig werden. Jetzt ist es aber so, dass ich die Depression nicht erfolgreich behandeln kann, wenn jemand nicht alkoholabstinent dann lebt, zumindest für eine gewisse Zeit. Und oftmals kriege ich es mit, dass dann aber der Wunsch da ist, dass das quasi komplett schmerzfrei geht und dass die Argumentation ist, ich muss ja weiter trinken, weil ich ja depressiv bin. Und der weitere Konsum wird damit begründet und damit wird aber die Verantwortung an den Arzt delegiert, der jetzt die Depression wegnehmen soll. Und das ist dann eigentlich nicht möglich, weil sich die Symptome der Alkoholkrankheit und der Depression überlappen. Wenn jemand zum Beispiel nicht mehr aus dem Bett kommt, geschwächt ist, sich körperlich schlecht fühlt, kann das sowohl Ausdruck der Depression sein, als auch des fortgesetzten Alkoholkonsums. Und ich krieg's nur raus, wenn jemand eine gewisse Zeit nichts mehr getrunken hat. Wichtig ist aber, das gelingt nur, wenn der Betreffende selber genau diese Verantwortung übernimmt. Das heißt, selber begreift, dass er derjenige ist, der es steuern muss und dass er derjenige ist, der es auch aushalten muss, was dann passiert. Und wenn dieser Schritt nicht gelingt, dann ist ewig die Erwartung da, es muss mir doch jetzt mal leichter werden, der Arzt muss dafür sorgen, dass es mir besser geht und dann wird es nicht gut gehen. Das ist so etwas, was man ganz praktisch in der Suchtbehandlung erlebt. Und wichtig ist auch da, dass man weiß, es gibt keinen ganz einfachen Weg, aber es gibt vielfältige Angebote. Es gibt auch ganz niederschwellige Angebote. Auch wenn jemand selber von einer Abhängigkeit betroffen ist, ist es ratsam, eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen, sich zu informieren, aber immer eben im Wissen, es sind letztendlich verschiedene Behandlungsstufen und es erwartet einen sehr, sehr viel, wenn man beschließt, abstinent zu leben. Ein Thema, wenn es ums Thema Sucht geht, das natürlich immer wieder angefragt wird, gerade in der heutigen Zeit, ist dann Cannabis. Ist denn Cannabis jetzt diese gefährliche Substanz, von der man abhängig wird oder nicht? Ist es die Einstiegsdroge? Nun, dazu ist zu sagen, dass jemand eine Cannabis-Abhängigkeit entwickelt, da trägt das dazu bei, was ich vorhin gesagt habe. Also ist jemand psychisch gefestigt oder ist er eher labil? Gibt es psychiatrische Begleiterkrankungen oder nicht? Und natürlich, wie viel wird konsumiert? In dem Moment, wo jemand regelmäßig kifft, ist klar, dass die Gefahr einfach da ist, dass man sich dran gewöhnt. Und beim Cannabis ein ganz wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, es hängt auch davon ab, wie alt jemand ist, wie das Ganze wirkt. Das heißt also, Cannabis wirkt, das wissen wir sehr gut, auf das reifende Gehirn. Reifendes Gehirn bedeutet, dass die Gehirnentwicklung irgendwann abgeschlossen ist, aber bis zu dieser Zeit ist die Gefahr groß, wenn bestimmte Substanzen einwirken, dass sich das dann auch negativ bemerkbar macht. Preisfrage, bis wann entwickelt sich das Gehirn? Bis 18, bis 21? Ich glaube, die meisten 18-Jährigen denken, ja, jetzt bin ich richtig erwachsen. Was die Gehirnentwicklung betrifft, leider nein. Das Gehirn entwickelt sich bis zum 25. Lebensjahr. Und bis dahin ist es so eine sogenannte vulnerable Phase. Vulnerabel bedeutet, da können äußere Faktoren dazu führen, dass die Entwicklung gestört wird. Und Cannabis, das eben bei einem Menschen, der unter 25 ist, regelmäßig konsumiert wird, kann genau diese negativen Folgen haben. Dessen muss man sich bewusst sein. Mein Motto ist da für Menschen, die nach Rat fragen, wie sie sich jetzt verhalten sollen, kenne dein individuelles Risiko. Es ist wichtig, dass man weiß, was für Risikofaktoren habe ich denn selber, bin ich da gefährdet und vor allen Dingen, je jünger man ist, desto vorsichtiger muss man sein, weil man halt nur das eine Gehirn hat. Bei Menschen, die schon psychische Erkrankungen haben, gilt auch das, was ich vorhin gesagt habe. Es kann natürlich den Verlauf von psychiatrischen Erkrankungen negativ beeinflussen. Es ist immer wieder der Irrglaube zu hören, dass Cannabis bei psychischen Krankheiten per se hilfreich sei, weil es wird ja auch als Medizin eingesetzt. Dazu ist zu sagen, man muss unterscheiden, ob es jetzt um die Wirkung von THC geht, also Tetrahydrocannabinol, oder von CBD, also von Cannabidiol. Cannabidiol, CBD, hat eine eher beruhigende Wirkung, nicht dieses, was man sonst so vom Cannabis kennt. Und CBD kann bei bestimmten neurologischen Krankheiten, aber auch bei manchen psychiatrischen Krankheiten erfolgreich eingesetzt werden, wenn es eben eher um Beruhigung geht. Also beispielsweise habe ich es schon erlebt bei Patienten mit Störungen aus dem Autismus-Spektrum oder auch bei Menschen mit Demenz, dass CBD durchaus im Rahmen eines therapeutischen Konzepts auch sinnvoll eingesetzt werden kann. THC dagegen, das was eben so die eigentliche Wirkung von Cannabis ausmacht, ist bei praktisch allen psychiatrischen Krankheiten nicht zu empfehlen, sondern kann den Verlauf verschlechtern. Außerdem muss man auch sagen, es gibt zahlreiche Studien, auch mit sehr, sehr vielen Teilnehmern, in denen gezeigt worden ist, dass Cannabis, insbesondere THC, auch mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, dass man eine schwerwiegende psychiatrische Erkrankung, also insbesondere eine Psychose, entwickelt. Für diejenigen, die die Podcasts nicht regelmäßig hören, ganz kurz, Psychose sind diese schweren Krankheiten, bei denen die Wahrnehmung gestört sein kann, Halluzinationen, Stimmen zum Beispiel eine Rolle spielen oder Wahnvorstellungen, beispielsweise die Gewissheit, man würde verfolgt, beobachtet, abgehört und so weiter. Das nennt man eine paranoid-halluzinatorische Psychose, was ich gerade beschrieben habe. Und das Risiko ist tatsächlich erhöht, sowas zu entwickeln, wenn man Cannabis regelmäßig gebraucht. Muss man einfach wissen und jeder muss für sich abwägen, ob er sich das antun möchte, ob er dieses Risiko eingehen will oder nicht. Überhaupt Thema Prävention. Einen ganz wichtigen Ansatz finde ich, dass man Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufklärt, dass man ihnen vermittelt, was hat's damit auf sich, was sind die Risiken, was sind die Wirkungen. Stichwort ist in dem Fall Drogenkompetenz, einfach im Wissen, dass es ganz viele Jugendliche gibt, die selbstverständlich mit Drogen experimentieren. Aber jeder muss wissen, was hat denn welches Risiko, möchte ich mir das jetzt wirklich antun? Das soll jetzt übrigens keine Aufforderung sein, mit Drogen zu experimentieren, um seine eigene Kompetenz zu entwickeln. Es ist einfach nur ganz pragmatisch der Blick darauf, dass konsumiert wird zu allen Zeiten, an allen Orten. Drogen sind ein Teil der Menschheitsgeschichte, aber man muss wissen, wie man damit umgeht und das sollte vermittelt werden. Es bringt nichts, das pauschal zu verteufeln und zu verurteilen. Es bringt aber auch nichts, das zu verharmlosen, sondern Information ist wichtig, Aufklärung ist wichtig und das ist ja letztendlich auch das, was ich versuche mit dem Podcast, dass das Wissen darum so ein bisschen größer wird, dass die Aufklärung wächst und dass man weiß, was man da macht und was man hat. Zum Schluss eben auch noch zum Thema Cannabis, weil es eben gerade im Moment durch das Thema der Legalisierung so eine große Bedeutung hat. Die große Frage, wird man von Cannabis auch körperlich abhängig? Jein. Es gibt natürlich Entzugssymptome, wenn jemand gewohnt ist, Cannabis regelmäßig zu rauchen. Das kann zum Beispiel Übelkeit sein, das können Ängste sein, das können Schlafstörungen sein. Aber das Ganze ist in der Regel relativ mild ausgeprägt und ein Cannabisentzug ist auch nichts, wofür man in die Klinik muss. Aber das Entscheidende hinterher ist die Entwöhnung, ist der Verzicht darauf. Und das ist wesentlich schwieriger, als mal für eine gewisse Zeit darauf zu verzichten. So viel zu diesem Thema. Und ich hoffe, es war interessant und spannend und würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind beim Podcast der Psychodoc. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.